Wer sucht, der findet. Diesen Satz höre ich öfters von allen möglichen Leuten. Und den meisten von denen ist nicht bewusst, dass es ein Zitat aus der Bibel ist, dass es ein Wort von Jesus ist. Bei ihm allerdings etwas anders formuliert, nicht so allgemein, sondern persönlich und direkt. Ich lese den Predigttext Matthäus 7, die Verse 7 bis 11 aus der Bergpredigt. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch geöffnet. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird geöffnet. Wer von euch würde seinem Kind einen Stein geben, wenn es um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um Fisch bittet? So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Euer Vater im Himmel, unser Vater im Himmel. Dieser Text, der ist wie eine Auslegung der Anrede im Vater unser. Und er hat drei Einladungen. Bittet, sucht, klopft an. Bittet, das Erste. Ich höre öfters oder lese, wie Christen sagen oder schreiben, bitten, das ist schon richtig, das ist schon wichtig, aber das ist so eine niedere Form des Betens. Da gibt es so mehrere Stufen und bitten ist so die niedrigste, die Anfangsstufe. Und wenn man wächst und reift, dann sollte man über die irgendwann hinwegkommen. Dann kommt man zum Dank und schließlich sollte man zur Anbetung gelangen, zur staunenden Betrachtung Gottes. Das ist dann das Höchste. Und die Niederungen von Bitten und Suchen hinter sich lassen. Jesus sagt es hier nicht so. Er sagt, bittet, sucht, klopft an. Und als seine Schüler ihn bitten und sagen, bring uns doch das Beten bei, dann gibt er ihnen ein Gebet, an dem sie beten lernen können, das Vaterunser. Und das besteht fast nur aus Bitten. Der baptistische Prediger Spurgeon, der sagte, ob es uns gefällt oder nicht, die Bitte ist die Regel im Reich Gottes. So ist das eben. Wie das auch mit Kindern ist, wenn die zu ihren Eltern kommen, zu ihrer Mutter, zu ihrem Vater, meistens wollen die was. Oder sie holen sich ganz selbstverständlich etwas, was ihnen als Kindern zusteht. Zum Beispiel ihr Essen, Brot, Fisch. Und die Eltern finden das im Allgemeinen auch nicht zu niedrig. Die freuen sich darüber und es ist auch ein Zeichen des Vertrauens. Von dir bekomme ich, was ich brauche. Okay, nicht alles, was ich will, aber alles, was ich brauche. Natürlich sollen Kinder größer werden. Natürlich sollen wir im Glauben reifen. Mündiger werden, erwachsen werden, aber wir bleiben dabei auch Kind. In dieser Hinsicht auf alle Fälle, dass wir das Bitten nicht hinter uns lassen. Bittet, sagt Jesus. Wobei, wer nicht bittet, der hat auch einen Vorteil. Der muss sich nicht mit dem Problem herumschlagen, dass seine Bitten manchmal nicht erfüllt werden. Der kommt nicht in die Verlegenheit, enttäuscht zu werden. Denn wer bittet, der erwartet etwas. Wenn wir zu unserem Vater kommen als seine Kinder, dann kommen wir nicht, um ihm zu sagen, also Vater, unsere Bitte, die wir jetzt sagen wollen, eigentlich ist die ja gegenstandslos. Es geht um nichts. Es ist nur, dass wir wieder mal miteinander geredet haben. Und deshalb sage ich dir jetzt, ich will das und das. Aber du brauchst das nicht zu tun, ich erwarte sowieso nichts von dir. Das wäre ja widersinnig. So kommen wir nicht. Wir erwarten etwas. Wir kommen zum Vater und vertrauen ihm, dass er etwas Gutes für uns will. Und wir kommen mit der Hoffnung, dass er das auch kann. Und bitten ihn, liegen ihm in den Ohren mit unseren Bitten. Mit den kleinen, mit den großen, mit unseren egoistischen Bitten, mit unseren selbstlosen Bitten, mit unseren Vorstellungen vom Leben, wie es sein sollte, mit unserem Unverständnis, mit unserer Angst, mit unserer Sehnsucht, mit dem, was uns bewegt, kommen wir zu ihm. Das gehört zum Leben mit Gott dazu, das gehört zum Leben mit Jesus dazu. Ganz natürlich, dass wir den Vater bitten, so wie Jesus das getan hat. Oder eben auch nicht. Manche bitten gar nicht, andere bitten ohne Erwartung. Sie wollen nichts erwarten, weil sie wollen nicht enttäuscht werden. Oder sie denken, Gott hat Wichtigeres zu tun, als sich um meine kleinen Wünsche zu kümmern. Und Jesus, der sagt uns hier, denkt nicht so, bittet. Gott will das. Gott will, dass wir mit ihm reden über unsere Wünsche, damit er darauf reagieren kann. Und er will, dass wir ihn konkret bitten, dass wir ihm wirklich sagen, was wir wollen. Gott will, dass ihr bittet. Das ist eine Aufforderung, sozusagen ein Gebot Gottes. Gott will, dass wir etwas von ihm erwarten, weil er uns etwas geben will, weil er uns Gutes geben will. Wie viel mehr, heißt es hier, wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Gott hat etwas zu geben und er will, dass wir uns dafür öffnen, schon vorher. Das ist etwas, was wir brauchen. Deswegen sollen wir bitten. Und es gibt noch einen Grund dafür. Wir könnten ja sagen, warum sollen wir Gott das sagen? Er weiß es ja ohnehin und das stimmt. Das ist nicht der Punkt beim Bitten. Wenn ich Gott bitte, dann lasse ich ihn rein in den Bereich meines Lebens, um den es gerade geht. Ich habe etwas vor Augen, wo ich seine Hilfe möchte und das halte ich ihm hin. Und schon das wird oft zu einer Veränderung meines Problems führen, meiner Sicht darauf. Gott informieren, darum geht es nicht. Der weiß auch so Bescheid. In der Einleitung zum Vaterunser sagt Jesus, Matthäus 6, euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Können wir ja sagen, dann brauchen wir es ihm ja auch nicht sagen. Deswegen brauchen wir es ihm auch nicht sagen. Es geht um etwas anderes. Gott braucht das nicht. Wir brauchen das. Gott kann dann unseren Willen weiterprägen, wenn wir ihn bitten. Wir lernen, was wir brauchen, was wir wirklich brauchen. Unsere Bitten verändern sich, wenn wir sie zu Gott bringen, wenn wir sie ansehen in seinem Licht. Wir können sie erstmal alles so rauslassen, wie sie kommen, wie es uns gerade auf dem Herzen liegt. Wir müssen nicht vorher sie einer Zensur unterziehen. Aber im Beten, indem wir es ihm sagen, kann es passieren, wird es passieren, dass sie sich verändern. Dass eine Bitte an Gewicht verliert und dass eine neue in uns entsteht und dass eine ihre Gestalt verändert. Bittet, das Erste. Dann geht es weiter, suchet, so werdet ihr finden. Sucht. Christen sind nicht Menschen, die schon alles gefunden haben, die fertig sind, die ausgelernt haben und die ihre restlichen Jahre sich an dem erfreuen, was sie jetzt fertig wissen. Aber sie wissen, was sie suchen und sie wissen, wo sie suchen können und wo sie auch fündig werden. Und suchen strengt an. Und wir werden hier ermutigt, lasst euch davon nicht abstrecken. Gebt euch nicht zufrieden mit dem, was alle leben und setzt darauf noch ein christliches Sahnehäubchen. Sucht nach der Wahrheit, sucht nach dem Leben und ihr werdet finden. Sagt nicht zu schnell, das ist es jetzt. Das war's. Mehr ist nicht. Und Gotthold Ephraim Lessing, der sagt im Blick auf Erkennen, auf Wahrheit, einen interessanten Gedanken, den möchte ich euch mal vorlesen. Er sagt, nicht die Wahrheit, in deren Besitz irgendein Mensch ist oder zu sein vermeinet, sondern die aufrichtige Mühe, die er angewandt hat, hinter die Wahrheit zu kommen, macht den Wert des Menschen. Denn nicht durch den Besitz, sondern durch die Nachforschung der Wahrheit erweitern sich seine Kräfte, worin allein seine immer wachsende Vollkommenheit besteht. Der Besitz macht ruhig, träge, stolz. Und dann macht er einen Gedankenexperiment, in dem er das vergleicht, die Wahrheit haben und nach ihr suchen. Und er sagt, wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit und in seiner Linken den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusatze mich immer und ewig zu irren verschlossen hielte und spräche zu mir, wähle. Also das ist ein Gedankenexperiment. Gott steht vor ihm und er sagt, pass auf, du kannst wählen. In meiner rechten Hand, da ist die Wahrheit. Und wenn du die wählst, kriegst du die. Und in meiner linken Hand, da ist das Suchen danach, das Forschen danach, das nie zu Ende kommt. Und mit einer besonderen Schwierigkeit, du wirst dich auch immer irren in diesem Suchen danach. Du wirst immer wieder auf falsche Fährten kommen. So, jetzt such dir aus. Rechte die Wahrheit, linke das Suchen danach. Was würdest du suchen? Was würdest du auswählen? Was würde ich auswählen? Was würdest du auswählen? Lessing sagt, ich fiele ihm mit Demut in seine Linke und sagte, Vater, gib, die reine Wahrheit ist ja doch nur für dich allein. Er sagt, ich würde sagen, die Wahrheit, das ist deine Sache, das ist Gottes Sache. Lass mich weitersuchen, mit allem Irren, mit allem Fehlgehen. So müssen wir zum Glück nicht wählen zwischen Suchen mit ewigem Irrtum und der fertigen Wahrheit. Unser Ding ist ein Gemisch von beidem. Aber dieses Hochschätzen, nicht der Wunsch, fertig zu sein und diesen Besitz zu haben, von dem Lessing sagt, er macht träge und stolz und langweilig, sondern immer auf dieser Suche zu bleiben. Das ist etwas, was Jesus uns hier auch weitergibt. Er sagt, sucht und ihr werdet finden. Aber dann ist es ja nicht zu Ende. Dann suchen wir wieder und werden wiederfinden. Und manchmal ist Zeit dazwischen. Das ist etwas, was uns bleibt, solange wir leben und wozu wir ganz freundlich hier eingeladen werden von ihm. Und da ist Warten dabei und da ist Enttäuschung dabei und da ist Freude dabei und Neues suchen. Also das Suchen ist nicht nur eine Vorstufe zum Finden, die man möglichst bald hinter sich lässt und sagt, zum Glück, das ist jetzt vorbei mit dem Suchen. Das hat seinen Wert in sich, das erweitert das, was wir bekommen. Das macht den Wert des Menschen aus, sagt Lessing. Also seid nicht zu schnell fertig. Gebt euch nicht mit dem zufrieden, worüber ihr zufällig gestolpert seid oder was euch andere übergeben haben. Gott hat viel mehr für euch. Sucht. Das ist das Zweite. Bittet, sucht. Und die dritte Einladung, klopft an. Beim Anklopfen, da wird etwas deutlich, das hat beim Bitten und beim Suchen auch schon eine Rolle gespielt, nämlich Respekt. Wer sucht, der gibt nicht vor zu wissen, wie es läuft. Er sagt, ich weiß es noch nicht, ich laufe ihm noch nach, ich versuche es noch rauszufinden. Und wenn man zu sehr meint zu wissen, wie es läuft, dann wird es schwierig. Wer unbedingt den Weg nach Bremen finden will, aber sagt, es muss aber schon in Richtung Süden gehen und darf höchstens eine Stunde dauern, dann funktioniert das nicht. Dann kommt er da nie an. Respekt davor, es noch nicht zu haben. Und wer anklopft, der weiß, dass er dem, der auf der anderen Seite der Tür ist, Respekt schuldig ist. Dass er da nicht einfach aufmacht und in seinen Bereich reingeht, sondern erstmal mit dem Klopfen die Frage sendet, darf ich reinkommen? Machst du mir auf? Und der andere kann das entscheiden. Hat Gott Respekt verdient? Ja, das hat er. Klopft an, sagt Jesus zu uns. Und es wird euch geöffnet. Weil so viel, das wäre ein falsches Denken von Respekt, zu sagen, ich will ihn überhaupt nicht stören. Ich will Gott gar nicht auf die Nerven gehen oder ihn aus seiner Arbeit reißen oder so. Das wäre nicht Respekt. Aber Respekt ist anklopfen und zu sagen, passt es jetzt, darf ich kommen? Worin ja auch steckt, vielleicht auch jetzt nicht, vielleicht auch anders. Gott hat seine Zeit. Aber wir dürfen die Bitte senden, ich hätte gerne jetzt. Das Anklopfen ist wichtig. Ihr kennt das, das hat noch einen anderen Punkt. Ihr kennt das, wenn ihr irgendwo seid, ihr klopft an oder klingelt, wie auch immer. Diesen kurzen Moment davor. Diesen kurzen Moment, wenn man vor der Tür steht und sich überlegt, wer ist das? Wie wird diese Begegnung jetzt? Wer ist das, der mir jetzt oder die mir jetzt entgegenkommt, wenn sich die Tür öffnet, mit dem ich es jetzt zu tun bekomme? In diesem Falle nämlich mit dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Mit dem Gott, der für uns ganz weit weg wäre und unauffindbar, wenn er uns nicht besucht hätte, in Jesus, der sagt, ich bin die Tür. Mit dem Heiligen Geist, der uns zusammenschließt zur Gemeinde. Mit dem bekommen wir es zu tun, wenn wir da anklopfen. Wir gehören nicht uns selbst. Und wenn wir jetzt anklopfen bei dem, dem wir gehören, bei dem Herrn der Gemeinde, anklopfen, weil er Respekt verdient hat. Wir klopfen an und wir kennen die Antwort auf unser Klopfen schon, denn Gott hat sein Wort gegeben, dass wir zu ihm kommen dürfen. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 11 sagt Jesus, kommt her zu mir alle, ich will euch die Last abnehmen. Ich quäle euch nicht und ich sehe auf niemanden herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir, dann findet euer Leben Erfüllung. Was ich anordne, das ist gut für euch. Und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Bittet, sucht, klopft an, sagt Jesus. Und er sagt weiter, wenn ihr das tut, dann seid sicher, ihr werdet bekommen, ihr werdet finden. Euch wird geöffnet. Bittet, sucht, klopft an. Das ist ein christlicher Lebensvorgang, vielleicht der zentralste überhaupt. Und ich bin überzeugt, es ist auch ein menschlicher Lebensvorgang, der in jedem Menschen steckt, unabhängig davon, welcher Religion oder ob er überhaupt eine Religion anhängt, ob er an Gott glaubt oder nicht. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, das Selbstverständliche daran. Es ist uns etwas, was selbstverständlich ist, was wir als Kind gelernt haben, meistens jedenfalls oder schon lange, dass wir beten können, dass wir zu Gott kommen können, dass wir ihn bitten können. Etwas, was selbstverständlich ist, etwas Gutes, das ist schön. Das ist etwas Gutes, dass das so zu unserer tiefen Überzeugung dazugehört und auch zu unserem Lebensvollzug, zu unserem Glaubenleben dazugehört. Das Negative am Selbstverständlichen ist, dass uns da manchmal das Staunen abhanden kommt, weil das so selbstverständlich ist. Es gibt ein Lied der Kölner Rockgruppe BAP, das heißt Wenn it better sich lohne dät. Was meinst du wohl, was ich dann better dät? Wenn das Beten sich lohnen würde, was meinst du wohl, was ich dann beten würde? Und dann geht das ganze Lied mit einer Begeisterung, was er dann alles beten würde und was er alles vor Gott bringen würde. Und am Schluss endet es so sinngemäß mit, schade, dass das nicht geht. Vielleicht beneide ich die gläubige Könner. Da ist dieses Staunen drin. Mensch, wenn das wirklich funktionieren könnte, was wäre das für ein Ding? Wir leben in dieser Überzeugung, wir leben in dieser Erwartung. Bittet, sucht, klopft an. Das lohnt sich. Wir müssen uns keine Gedanken darüber machen, wie das geschieht, wenn Gott darauf reagiert. Was genau da geschieht. Wann das geschieht. Und warum das geschieht. Das ist Gottes Sache. Eure Sache, sagt Jesus, ist das Bitten, das Suchen, das Anklopfen. Bei eurem Vater mit einer großen Offenheit für das, was er tun wird, mit großen Erwartungen, dass es etwas Gutes sein wird. Das Geben, das Finden lassen, das Öffnen, das ist dann Gottes Sache. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch geöffnet. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird geöffnet. Amen.